Ja, ich weiß nicht, wer von euch da schon mal war. Ansonsten gilt, da sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein. Es ist einfach so, es ist ein Genuss für die Augen, oder? Also wer so eine toskanische Landschaft sieht, mit sanften Hügeln und Wiesen, mit einem geschwungenen Zypressenweg, der zu einem Castello führt, es ist einfach so, der wird unweigerlich erfüllt von einer Sehnsucht nach unberührter Schönheit und ja, letztlich zu einem Genuss für die Augen. Es ist kein geringerer als Johann Wolfgang Goethe, der gesagt hat, die Toskana liegt nicht in Italien, sondern Italien liegt in der Toskana. Ich glaube, damit ist einfach alles gesagt. Toskana als der Inbegriff Italiens, ja, das Zentrum des Dolce Vita. Dolce Vita, das schöne Leben einfach. Das süße Leben, Müßiggang und Vergnügungen. Und zwar, bitteschön, ohne schlechtes Gewissen. Die Zypressen hier, die man da so schön sieht, die stehen nicht seit vorgestern. Die wurden teilweise schon im Spätmittelalter gepflanzt, als man eine grundlegende Entscheidung getroffen hat. Die Toskana, die soll mal zu einem Mekka des Genusses werden. Deshalb hat man dort nicht diesen lebensnotwendigen Weizen angebaut, der überall natürlich gebraucht wurde, auch in der Toskana, sondern man hat sich einfach gesagt, nein, die Toskana soll zu einem Ort des Genusses, zu einem Augenschmaus werden. Und deswegen hat man einfach Zypressen angepflanzt. Und der lebensnotwendige Weizen kam irgendwoher aus Apulien, aus Sizilien, damit auf jeden Fall für die ganze Zeit danach Menschen dahin reisen und die Menschen, die dort natürlich wohnen und leben, immer etwas für die Augen haben. Wir hier in Deutschland, wir üben noch. Also was das Dolce Vita so anbelangt, also die Sehnsucht ist groß und wird auch immer größer. Vielleicht liegt das daran an dieser besonderen Beziehung zwischen Italien, zwischen Italienern und Deutschen, zwischen Italien und Deutschland. Wir üben noch auf jeden Fall, aber es wird Szene aus der Bietigheimer Altstadt diese Woche, Mittwoch, richtig schön, unter der Woche, mittags. Ich bin auch dort, hatte Erledigungen zu tun und gehe an La Frutta vorbei. Italienischer Feinkostladen, schön mittig in der Altstadt. Da sitzen zwei Damen bei Sonnenschein und lassen es sich gut gehen. Der angenehm temperierte Weißwein wird also gefühlt in solchen Stielgläsern kredenzt und dann verspeisen und verkosten sie ihr Antipasti-Buffet. Also ist ja alles relativ schmal so. La Frutta, der hat seit einiger Zeit dann so kleine Tischchen aufgestellt, also wie in Italien. Also sie stehen fast so auf der Gasse, ja, dass man sagen muss, soll man hier noch irgendwas absperren oder sonst irgendwie. Manch einer fremdelt immer vielleicht noch mit dieser Situation. Man könnte ja auch sagen, so nach dem Motto, euch geht's auch gut, oder? Habt ihr heute nichts mehr zu tun? Aber es ist Ausdruck des Genusses. Und das bringt auch gleich zum Ausdruck, was die Deutschen tatsächlich so genießen. Das war eine Umfrage aus diesem Jahr. Wir sind mit wenig relativ zufrieden. Also ganz oben steht das gute Essen, dann kommt der Urlaub und vieles andere mehr. In Deutschland weiß man ziemlich genau, was man so mit Genuss in Verbindung bringt. Ich hatte diese Woche Pfarrerdienstbesprechungen, da war auch eine Redakteurin von der Bietigheimer Zeitung dabei, weil wir mit ihr ins Gespräch kommen wollten, welche Artikel so aus Kirche und so weiter reinkommt in die Zeitung. Und da hat sie uns ganz klar gesagt, also wenn wir unsere Online-Artikel auswerten, ja, von der Homepage selber, aber auch wenn wir auswerten, was die gedruckte Ausgabe in digitaler Form so gelesen und angeklickt wird, hat gesagt, wir könnten eigentlich auch eine Tageszeitung mit lauter Restaurant-Tipps abdrucken. Dann kommt Sport, dann kommt lange Zeit gar nichts und dann kommt irgendwann Politik. So sieht's aus. Und trotzdem, in den letzten Jahren ist Genuss scheinbar wieder in neuer Weise irgendwie so verdächtig geworden. Also nicht, weil Genuss scheinbar der protestantischen Arbeitsmoral widerspricht. Ich würde auch sagen, auch nicht wegen dem starken Gesundheits- und Fitnesstrend, dem Körperkult, der Genuss ja kritisch betrachtet, sondern viele fragen sich ja heute ganz ernsthaft, kann es einen gleichgültig lassen, wenn Genuss Gewalt an den natürlichen Lebensgrundlagen bedeutet? Also ganz im Ernst. Wenn auch Christen zwar Gott als Herrn der Geschichte bekennen mit ihren Gewohnheiten und Nahrungsvorlieben, aber selbst den Schlussstrich unter diese Geschichte ziehen, irgendwann. Ich weiß nicht, wer in diesem Sommer zum Beispiel Urlaub mit dem Flugzeug gemacht hat. Ja, ist immerhin hier Top 2. Da geht man dann zum Stuttgarter Flughafen und will jetzt so richtig durchstarten und absetzen. Und dann gibt es da so Fans scheinbar, die so Fanplakate aufhängen. Die jubeln dir aber dann nicht zu, sondern wollen dir sozusagen kurz vor Beginn des Urlaubs noch ein schönes, schlechtes Gewissen mit Flugscham machen. Ist ja auch ein Teil des Genusses. Ob nun das Essen, was auch immer, oder Urlaub, viele andere Dinge mehr. In den letzten Jahren ist Genuss wieder in neuer Weise verdächtig geworden. Und deswegen, wenn wir heute über Sehnsucht nach Genuss nachdenken, will ich es mal konkretisieren. Und ich möchte das vor allen Dingen mal so aufgreifen und beschreiben, das Thema, und uns fragen, wie sieht eigentlich verantwortungsvoller Genuss aus der Perspektive des christlichen Glaubens aus? Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und ich denke, dazu hat der Glaube einiges zu sagen. Und ich habe da einen Text ausgewählt aus dem Buch Prediger, König Salomo. Der hat viel auch über Genuss nachgedacht und geschrieben. Und ich lese uns da aus Kapitel 9, die Verse 7 bis 10. Da schreibt er: So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Liebe Gemeinde, Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Glaube geht auch durch den Magen, zumindest wenn man Salomo hier tatsächlich folgt und ihn ernst nimmt. Der christliche Glaube ist ein sinnlicher Glaube. In der Bibel, da wird Wunderbares gesehen, bestaunt, gerochen, geschmeckt. Wir haben es schon gehört, es fängt auf den ersten Seiten der Bibel an. Was für eine Fülle. Natürlich, die eine Frucht, die war verboten und trotzdem, es war mehr als genug da. Am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Gott wird abwischen die Tränen mit einem Taschentuch wahrscheinlich. Und dann gibt es im nächsten Kapitel einen Blick in das neue Paradies. Bäume, die 12-mal Früchte tragen, Wasser des Lebens entspringt. Und das alles, es ist Gottes Idee. Für manch einen immer noch etwas fremd, dass das nicht von irgendwo herkommt, sondern dass das direkt aus Gottes Hand kommt. Dass es aus seiner Hand kommt, er ist die Quelle aller guten Gaben. Es ist das Thema, was sich eigentlich durch dieses Buch Prediger wie ein roter Faden hindurchzieht. Jesus selber, ja, also seine Wirksamkeit könnte man auch sozusagen auf den Punkt bringen, von der Hochzeitsparty zur Strandparty. Ja, also das erste Wunder, was er getan hat, 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, edlen Wein. Und dazwischen lag natürlich viele andere Dinge und die Strandparty am Ende nach der Auferstehung, als er das Frühstücksmahl zubereitet für seine Jünger, wunderbar gebratenen Fisch mit geröstetem Brot. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir genießen können. Wenn wir die Schöpfung aufmerksam wahrnehmen, dann müssen wir feststellen, Gott, er ist keiner, der Planwirtschaft betrieben hat. Ja. Er hat seine Schöpfung verschwenderisch mit unglaublicher Schönheit ausgestattet. Es geht nicht nur um Zweckmäßigkeit im Leben, und ich glaube, auch das stimmt. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Wenn wir das wahrnehmen und ernst nehmen, dann ehren wir Gott. Dann preisen wir ihn, dann stellen wir ihn ganz groß raus. Wir ehren seine Großzügigkeit und die Kreativität, mit der er dieser Welt geschaffen hat bis auf den heutigen Tag. Und interessant ist, wenn wir hier diesen ersten Vers nochmal betrachten, geh hin, iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, dann sind das wie so zwei Pole. Brot steht für die Lebensgrundlage, für das Lebensnotwendige, und Wein für die Formvollendung sozusagen. Die Formvollendung des Genusses. Mit anderen Worten, Genuss findet natürlich nicht nur beim Weintrinken statt, sondern Genuss fängt bei den Lebensgrundlagen an. Diese beiden Pole, Salomo kann sagen, beides und alles, was dazwischen liegt, wir dürfen und wir sollen es aus ganzem Herzen, mit ganzem Dank aus seiner Hand nehmen. Das geteilte Brot und der Wein, alles zu seiner Zeit. Und über allem steht, dass aus seiner Hand das alles kommt. Weil ich das diese Woche gesehen habe, diese Szene bei La Frutta, ich kann mich an eine andere Szene erinnern, da habe ich ein Gemeindeglied getroffen, eine Seniorin, schon etwas fortgeschritten im Alter, und ich habe gesagt, ich habe noch Zeit, lass uns einen Kaffee trinken. Sie guckt mich entgeistert an. Wie? Ja, mal dort, dort oder dort, es gibt viele Möglichkeiten. Sie guckt mich wieder an und sagt, Kaffee habe ich bei mir zu Hause. Dann habe ich gesagt, na gut, dann alles okay. Sie ist heim, ich bin heim, ist auch alles in Ordnung. Wir dürfen es dankbar und wertschätzend aus seiner Hand nehmen. Und wenn wir das hier so uns vor Augen halten, Brot und Wein, was kommt wann vor? Dann sollten wir nicht außer Acht lassen, dass der Genuss tatsächlich nicht nur beim Weintrinken stattfindet, nicht nur im Urlaub in der Toskana ist oder sonst wo, sondern dieser Genuss, es ist eine Lebenseinstellung, der morgen früh beginnt. Tatsächlich, morgen früh. Ich glaube, da ist was dran an diesem Spruch. Montagmorgen. Aufstehen, Frühstück machen, die Kinder pünktlich zur Schule bringen und dann selbst ins Büro fahren. Gewöhnlicher, manchmal allzu ermüdender Alltag. Ich denke einfach mal, kaum jemand verbindet diese Momente mit Genuss. Ja. Der Alltag war auch damals für die eine israelitische Durchschnittsfamilie hart. Jede Familie wusste, wie man besondere Anlässe wie Hochzeiten, Familientreffen genoss. Dann hat man tatsächlich, wie wir hier lesen, dann hat man weiße Gewänder angezogen, weiße Kleider. Dann hat man tatsächlich auch sein Haupt mit Salbe, mit Öl eingesalbt. Dann trug man die weißen Gewänder. Aber diese Gelegenheiten waren eben selten und deshalb genoss man sie auch in vollen Zügen. Und Salomo, er sagt jetzt das hier: Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Mit anderen Worten rät Salomo, den Alltag tatsächlich zu genießen. Der alltägliche Anlass, er kann zu einem besonderen Anlass werden. Es gibt Dankbarkeit und Freude auch in der Routine. Ja, es gilt tatsächlich, genieße die kleinen Dinge, sie machen das Leben großartig. Gott will uns mitten im Alltag aufsuchen, wenn die Sehnsucht nach Genuss und Lebensfreude gerade besonders stark ist. Und das heißt auch, dass es bei Genuss nicht um Konsum geht, sondern es geht darum, dass wir dieses Leben hier als ein Geschenk, als Feier des Lebens betrachten können. Die Freude am Leben ist Ausdruck des Segens Gottes, wie er im Alltag gerade auch spürbar werden soll. Natürlich gehört alles andere auch mit dazu. Wenn wir hier lesen, genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast. Dazu gehören Sexualität und Erotik und vieles andere mehr. Und weil es so ist, dass Genuss nicht nur in den Sonntagen, sondern auch Montag stattfindet, deswegen wäre es tatsächlich viel zu wenig, wenn wir Genuss nur außerhalb vom Alltag verorten würden. Es heißt hier zuletzt, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft das tu. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Es mag uns ein bisschen fremd erscheinen oder keine Ahnung, aber Salomo, er begründet gerade die Aufforderung zum Genuss mit der Vergänglichkeit des Lebens. Das könnte man auch falsch verstehen nach dem Motto, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ja, lasst uns prassen. Aber Salomo wäre, glaube ich, falsch verstanden, wenn wir ihn so in einen Topf werfen würden. Uns muss bewusst sein, wir gehen unseren Lebensweg ein einziges Mal. Wir leben dieses Leben als einmalige Premiere. Es gibt sozusagen keine weitere Aufführung. Die Show wird ein garantiertes Ende haben. Und wenn wir das auch heute immer mal wieder hören und lesen irgendwo, so ist das doch auch biblisch und ganz nach dem Geschmack von Salomo, wenn wir das so auf den Punkt bringen, vertage nicht das Leben auf später. Vertage nicht das Leben auf später. Das ist kein Gedanke von irgendwoher aus der Welt. Das würde Salomo so sagen. Da ist ein Fabrikarbeiter, hat mir ein Bekannter erzählt, jahrzehntelang am Band gewesen. Da kann man verstehen, dass man irgendwann froh ist, in Rente zu sein. Diese Monotonie, diese Eintönigkeit. In den letzten Jahren hat er so ein T-Shirt getragen, ja, was irgendwie in Richtung Rente, ne? Nicht mehr lange oder irgendein Spruch in Blick auf Rente war da. Der ist in den letzten Tagen in der Firma, ist er umgekippt, Herzstillstand und war tot. Vertage nicht das Leben auf später, spare deine Kraft nicht auf, warte nicht bis später, bis du pensioniert bist. Die Zeit zu genießen ist jetzt, nicht später. Dankbar genießen, nicht nur, weil alles endlich ist im Leben, sondern weil jeder Genuss letztlich ein Vorgeschmack ist auf die Ewigkeit. Das kann Salomo aus dem Alten Testament vielleicht noch nicht so sagen, aber wir wissen es als Christen, Gott sei Dank. Uns, die wir nach der Auferstehung von Jesus Christus herkommen. Jeder Genuss ist ein Vorgeschmack der Ewigkeit. Deswegen genieße die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. Für Jesus war das gemeinsame Mahl, auch das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, es war ein Vorgeschmack darauf, was einmal kommt. Und er hatte da tatsächlich auch dann interessanterweise wieder ein Bild aus dem Alten Testament ausgerechnet vor Augen, wo es mal einen ganz kurzen Einblick in diese Ewigkeit bei Gott gegeben hat im Jesaja-Propheten, wo es heißt, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten und erlesenen Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen. Er beseitigt den Tod für immer, Gott der Herr, er wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Wenn das so ist, wenn das tatsächlich so ist, dass alles in dieser Welt, jeder Genuss ein Vorgeschmack ist, dann heißt es doch auch, dass das Beste kommt erst noch. Wenn der Genuss in dieser Welt nur die Vorspeise ist, wenn die Hauptspeise erst in der Ewigkeit serviert wird, dann brauche ich mich am ersten Gang nicht pappsatt essen. Und ich denke, deswegen können wir auch als Christen tatsächlich sagen, ja, Genuss ja, aber mit Maß. Mit Maß. Wer verzichten kann, der entlarvt die Logik des immer mehr auch als Betrug. Wer auf etwas verzichten lernt, bezeugt damit, dass für ein Leben in Fülle letztlich Gott genug ist. Das können wir sicher in Verantwortung vor Gott und vor uns selbst und auch bei Anfragen von manchen kritischen Stimmen antworten, die Genuss in Zweifel ziehen, kritisieren, die vielleicht auch zurück wollen in keine Ahnung in welches Jahrzehnt in Deutschland. Nach christlicher Sicht macht es einen Unterschied, ob der Genuss als gute und unverfügbare Gabe Gottes oder eben als jederzeit schnell verfügbare, kostengünstige Ware angesehen wird. Jeder Genuss können wir als Gabe Gottes sehen, nicht als Ware, die uns einfach zur Verfügung steht und die wir einfach nehmen. Und noch etwas liegt, glaube ich, darin, dass gerade wir als Christen wirklich sagen können, dass Essen zwar ein Bedürfnis ist, genießen aber letztlich eine Kunst. So steht es in großen Lettern vor einem unserer Lieblingsitaliener an der Wand. Klar, essen muss jeder, man kann einfach so konsumieren, reinhauen, unbedacht, aber genießen ist wirklich eine Kunst. Ich habe gelesen, Stil und Eleganz sind heute fast verloren gegangene Begriffe. Bewusst wahrzunehmen, zu genießen, ist gar nicht so einfach. Da habe ich gelesen, manch einer verzehrt, aber er weiß nicht zu verkosten. Er schlürft, aber er weiß nicht zu nippen. Er kopuliert, aber er weiß nicht zu flirten. Er entwürdigt alles Genussvolle mit schalem Konsum, rühmt sich zwar aus vollen Zügen zu genießen, obwohl er das ihm Angebotene in geistlosester, vulgärster Oberflächlichkeit verbraucht. Und er schämt sich dessen nicht, weil es Horden Gleichgesinnter in aller Offenheit genauso tun. Ich denke, dass wir da als Christen sehr wohl einen Unterschied machen können. Das sind manchmal denn so mehrere Pole so in unserer Gesellschaft. Die Konsumkritiker, die Genusskritiker und gleichzeitig sind die Festzelte knallevoll. In diesem Jahr wieder, ob jetzt nun in München auf der Wiesen oder auf der Wasen, Zuschauerrekorde ohne Ende. Ich war selbst mit den alten Herren auch dort. Und klar, es war auf jeden Fall ein interessanter Abend, ja. Aber dass es nicht alles ist, dass wir nicht sagen, das muss immer so bleiben und ich muss mit dem billigsten Pfleger überall hinkommen, dass wir als Christen ausgerechnet sagen können, ja, Genuss mit Maß. Wir wissen, das Beste, das kommt erst noch. Wenn man Paulus sich so vor Augen hält und ihn fragt, wie er mit Genuss umgegangen ist, könnte man auch meinen, dass er sehr sparsam unterwegs war, sich immer hat genügen lassen. Ich bin mir da nicht so sicher. Er hat einmal an einer Stelle gesagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Aber dabei bleibt er nicht stehen und sagt, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. In diesem Sinne, lasst uns dankbar das genießen, was Gott uns jeden Tag anvertraut, was er uns erhalten hat. Und lasst uns aber auch bei aller Sehnsucht nach Genuss immer wieder vor Augen halten, dass das Beste erst noch kommt, dass die Hauptspeise noch kommt. Ich möchte mit uns beten. Schöpfer der Welt, wie schön hast du unsere Erde gemacht, mit wie viel Liebe alles ausgestattet. Überall können wir Erstaunliches entdecken, überall Zeichen deiner weisen Ordnung erkennen. Du hast alles so eingerichtet, dass genug da ist für alle Geschöpfe, dass alle dankbar genießen können. Wir bitten dich, richte unsere Augen auf deine Großzügigkeit aus. Wir klagen dir auch den großen Hunger auf unserer Erde. Wie rücksichtslos Menschen die Erde ausbeuten, wie brutal der Verteilungskampf unter uns ist. Ja, den auch wir mitverschulden durch unseren Lebensstil, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir bitten dich, richte unsere Augen auf deine Gerechtigkeit aus. Wir warten gemeinsam mit allen Geschöpfen, dass du Himmel und Erde endlich erneuerst und Frieden wächst auf unserer Welt. Wir wollen weiter beten in der Stille, miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Gott, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wir beten weiter mit den Worten Jesu, die er uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun, wenn möglich, erheben uns und unter Gottes Segen stellen für die Tage, die vor uns liegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.